MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Torben Kessler liest den vorletzten Auszug aus dem Roman Amrum von Hag Bohm und Philipp Winkler. Nanning hat es geschafft. Er hat Butter, Honig und Weißbrot für seine depressive Mutter aufgetrieben und alle sind stolz auf ihn. Und auf einmal ist der Vater wieder da. Doch schnell ist auch Nanning klar, er passt nicht in die Inselwelt und hat sich auch von ihm entfremdet. Er ist ein Nazi-Ideologe, ein Intellektueller in Schlips und Kragen, der in der postnationalsozialistischen neuen Zeit noch nicht angekommen ist. Er ist noch immer der Meinung, dass sein Netzwerk funktioniert, dass er die Versorgung der Truppe, also seiner Familie, übernehmen kann. Und er verfügt über amerikanische Zigaretten, die internationale Währung.
Am nächsten Tag erzählte Nanning Hermann davon, als der ihm half, den Schweinekoben auszumisten. »Ein Kamel auf einer Zigarettenpackung? Echt wahr?« sagte Hermann. »Habe ich auch noch nie gesehen.« Dann widmeten sie sich wieder dem Ausmisten und unterhielten sich über die Oberschule, über Hamburg und New York. Obwohl Amerika ein fernes Land war, wäre es ihnen wahrscheinlich vertrauter, mutmaßten sie, weil da mehr Amrumer waren. Und sie unterhielten sich über das Festland, wie das Leben da wohl war. Speziell in einer Hafenstadt wie Hamburg oder New York, mit all diesem weiten, ununterbrochenen Land im Rücken, wie Hermann es ausdrückte. Dann kam Nannings Vater von der Waschküche in den Stall. »Guten Morgen, meine Herren.« Wieder trug er einen Anzug mit Weste und Schlips. Aber soweit Nanning mit einem knappen Blick erkennen konnte, war es ein anderer Anzug als der, den der Vater am Tag zuvor getragen hatte. »Vater, das ist mein Freund Hermann.« Hermann sah kurz auf, bevor seine Augen sofort wieder beim Schwein waren. Die Kobentür stand offen. Sonst wären Hermann und Nanning nicht an die Karre gekommen, in die sie Mist und altes Stroh warfen. Das Schwein versuchte, jede noch so kleine Ablenkung auszunutzen, um zu flüchten. Nannings Vater deutete eine Verbeugung an. »Guten Morgen, Hermann. Schöner Vorname. So heißt Nannings Großvater. Deshalb heißt Nanning mit vollem Vornamen auch Nanning Hermann.« Er steckte die Hände in die Hosentaschen. »Lasst euch nicht stören.« Nanning wagte, noch einmal die Augen vom Schwein zu nehmen. Sein Vater in Anzug und Weste, wie er so mit den Händen in der Hose dastand, wirkte im Staub des Stalls fehl am Platz. »Vater, wenn ich nach Hamburg muss, kann Hermann dann mit?« »Als eine Art Adjutant. Gute Idee.« Nanning wusste nicht, was ein Adjutant war, erinnerte sich aber, das Wort mal aus dem Mund seines Jungenschaftsführers gehört zu haben. Auch Hermann schien mit dem Wort nicht mehr anfangen zu können als er. Der Freund hatte eine Augenbraue hochgezogen, als er die nächste Forke voll Mist in die Karre in der Kobentür schippte. »Nanning, ich fahr nachher nach Nebel.« »Fahren? Hast du ein Rad?« »Nein, ich kann gar nicht Fahrrad fahren.« Hermann unterbrach, was er tat, und sah Nannings Vater ungläubig an. Nanning drehte sich um. Der Mund stand ihm offen. »Nicht Radfahren?« Sein Vater setzte gerade an, etwas darauf zu antworten, als das Schwein seine Chance ergriff. Es lief an Hermann vorbei, dessen Forkenstiel zu spät herabsauste, und zwischen Nanning und der Kobenwand hindurch. Dann war es an der Schubkarre und Nannings Vater vorbei und durch die offene Tür nach draußen. Nanning brauchte eine Sekunde, um sich zu sammeln, dann setzte er dem Schwein nach. »Nanning«, rief Hermann, als Nanning gerade aus der Tür war. Er warf ihm ein Seil zu, das über einem Balken gehangen hatte. Das Schwein fanden sie unten am Weg. Seelenruhig rupfte es dort das Gras am Wegrand. Nanning, Hermann nicht weit hinter ihm, näherte sich dem Schwein mit langsamen Schritten, das Seil in beiden Händen. »Nur bleib mal schön stehen«, redete er dem Tier in freundlichem Ton gut zu. »Kriegst auch eine ganze Portion Hühnerfutter extra.« Keine drei Schritte mehr war Nanning vom Schwein entfernt, als es plötzlich loslief, um nach gerade einmal 5 Metern wieder anzuhalten und weiter Gras zu fressen. Beim Kohlenhändler standen Leute auf dem Hof, die bereits herüberschauten. Nanning schnaubte und sah sich um. Sein Vater stand ans Haus gelehnt da, die Arme vor der Brust verschränkt und beobachtete lächelnd das Geschehen. Vorsichtig näherten Nanning und Hermann sich erneut dem Schwein. Um die beiden auf Abstand zu halten, rannte es diesmal bedeutend früher los. Wieder hielt es nach nur ein paar Metern seines hoppelnden Galopps an, um Kraut und Blumen zu rupfen, als wäre nichts passiert. Hermann, der noch immer die Forke in den Händen hatte, lief einen Bogen, um dem Schwein den Weg auf Sam Gangsters Grundstück abzuschneiden. Die Mistforke hielt er ausgestreckt, um sich breiter zu machen. Dann versuchte Nanning erneut sein Glück. Diesmal fing er langsam an, begann jedoch innerhalb von ein paar Schritten zu rennen. Als er glaubte, nah genug zu sein, sprang er ab. Sein Plan war es, sich auf das Schwein zu werfen, irgendwie den Strick um dessen Hals zu bekommen. Aber es wich rechtzeitig aus, trabte weiter den Weg hinauf und Nanning landete mit einem Bauchklatscher hart auf dem Boden. Vom Kohlenhändler her hörte er Gelächter. Er tat so, als hörte er es nicht und sah dem Schwein nach. Es war schon wieder stehen geblieben. Hermann war nach wie vor bereit, ihm den Weg abzuschneiden. Nanning schüttelte den Kopf, aber so zurückhaltend, dass niemand, der nicht unmittelbar neben ihm stand, es sehen würde. Dann lief er ein Stück zurück und rief vom Weg aus, »Zu dritt können wir das Schwein einkesseln, Vater!« »Nein, da fehlt mir jede Erfahrung.« Sein Vater hielt die Hände hoch, als bedrohe Nanning ihn mit einer Pistole. »Bitte doch ein paar von deinen Bauernfreunden.« »Die sind auf dem Feld.« Noch im Umdrehen bekam Nanning ein komisches Gefühl. Die Worte seines Vaters hallten auf eine Art und Weise in ihm nach, die er nicht genau greifen konnte, ihm aber irgendwie ein ähnliches Gefühl gab, wie wenn Richard Peters mal wieder vor der gesamten Klasse herausposaunen musste, dass Nanning ja eigentlich aus Hamburg kam. Nanning wandte sich ab und beschloss, auf der Stelle dieses verschwommene Gefühl abzuschütteln. Schließlich musste er sich darauf konzentrieren, das Schwein einzufangen. Hermann hatte indes sein Glück versucht, war allein aber ebenso gescheitert wie mit Nanning zusammen. Anstatt aus Angst vor Nannings Mistgabel schnurstracks nach Hause zu laufen, vollführte das Schwein an der Mauer zum Kohlehandel eine Drehung, tauchte unter Nannings Mistgabel ab und lief zurück, die leichte Steigung zu Sam Gangsters Haus hinauf. Da Nanning natürlich nicht vorhatte, das Schwein tatsächlich aufzuspießen, hielt er die Mistgabel hoch, was es dem Tier erst ermöglichte, darunter wegzutauchen. Die Schaulustigen ermutigte das Manöver nur zu weiterem Gelächter und Zwischenrufen. »Hör mal zu, du dumme Sau«, sagte Nanning, als er sich aufs Neue anpirschte. »Wenn du jetzt nicht stehen bleibst, dann holt Sam sein Gewehr.« Nanning schwor sich, dass er, sollte es jetzt nicht klappen, die Mistforke hinschmeißen, runter durch die Salzwiesen laufen würde und vor Scham den Kopf ins Watt zu den Würmern und Krabben stecken würde. Er stürmte los. Das Schwein wich ihm aus, lief zurück zum Weg. Sein Quieken kam Nanning inzwischen genauso höhnisch vor wie die Rufe der Umstehenden. Jetzt rannte es den Weg hinauf, Nanning ihm nach. »Nanning, blief Storn!« Er blickte auf. Dort, wo die sanfte Steigung des Wegs ihre Kuppe erreichte, stand Sam Gangsters. Er hielt die Hand hoch. Nanning seufzte erleichtert, als hätte er Sam herbeigerufen, so kam es ihm vor. Sam Gangsters kam langsamen Schritts den Weg herunter. Nanning machte sich für den Fall bereit, dass das Schwein seine Richtung wieder ändern sollte und vor Sam Gangsters flüchten wollte. Vorsichtig ging auch Nanning auf das Schwein zu, das sich nun zwischen ihm und Sam Gangsters befand. Der hatte sein Lasso in den Händen. Die Schlinge ließ er knapp über der rechten Hand rotieren. »Bleib mal stehen«, rief er Nanning zu. »Und wenn es rauf will, jagst du es zurück.« Die Kreisbewegungen des Lassos wurden raumgreifender. Sam Gangsters gab mehr und mehr Seil. Plötzlich ließ er einen Schrei los, der so kräftig und druckvoll war, dass man ihn, dachte Nanning, auch über Orkanböen der Nordsee hinweg hätte hören können. Das Schwein hatte gerade den Kopf aus dem Löwenzahn gehoben, da flog ihm auch schon die Lasso-Schlinge über den Kopf und schloss sich mit einem Ruck um seinen Hals. Es warf den Kopf hin und her, schlug aus wie ein sturer Gaul und quiekte, als würde es abgestochen. Wahrscheinlich verstand es in seinem kleinen Schweinehirn nicht, was gerade passiert war, glaubte Nanning. Er ließ erleichtert die Forke sinken und ging zu Sam Gangsters hinüber, der das Schwein zu sich zog. Es musste dem Zug des Lassos folgen, wollte es nicht gewürgt werden. Hinter Nanning jubelte Hermann und reckte triumphierend die Fäuste in die Luft. Einige der Leute, die alles mit angesehen hatten, klatschten Beifall. »Mann, danke«, sagte Nanning, als er Sam dabei half, das Schwein zurück in den Koben zu führen. »Dornig für.« Nannings Vater stand noch immer an der Hauswand und klatschte ebenfalls Beifall. Er zog anerkennend die Mundwinkel nach unten und nickte. »Donnerwetter. Dankeschön.« Sam beachtete ihn nicht. Im Stall befreite er das Schwein vom Lasso und trieb es mit einem knallenden Klaps auf den Schweinehintern in den Koben zurück. Nanning machte die Tür zu und schob den Riegel vor. Sein Vater, der hinter ihnen hergegangen war, zückte ein silbernes Etui. »Was schulde ich Ihnen?« Ein Lacher wie ein leises Grunzen entfuhr Sam Gangsters. »Das war nicht für'n Jahrmarkt, Herr Obersturmführer. Das war für Nanning.« Seine Hand landete auf Nannings Schulter. Dann tippte er sich mit dem Finger an die Stirn und verließ den Stall. Nanning und sein Vater sahen dem alten Cowboy nach. »Du hast bemerkenswerte Freunde. Er hat mich mitgenommen auf die Bänke zur Seehundsjagd.« »Draußen auf die Bänke? Da ist Vater stolz auf dich, Junior. Aber das erzählst du besser nicht deiner Mutter.«
»Darf ich mit nach Nebel, Vater?«
»Ja, wie gern würde ich den Kameraden meinen Junior vorstellen. Aber ich will ja nur einkaufen.«
»Und mit Zigaretten bezahlen, und das ist verboten«, sagte Nanning, um zu zeigen, dass er verstand, wie die Dinge liefen, jetzt, wo die Alliierten da waren.
Sein Vater lachte und wuschelte ihm durchs Haar. »Und ich muss ein paar ernste Gespräche mit den Kameraden führen. Da sollen Kinder nicht dabei sein.« Mit einem Augenzwinkern ließ er Nanning stehen und ging und gab damit den Blick nach draußen frei. Auf Hermann, der vor der Tür stand und ihn mit einem vielsagenden, ernsten Ausdruck ansah.
»Ich weiß genau, was du jetzt denkst.«
»Was denn?«
»Dass mein Vater dumm rumsteht und Opa Arjan das Schwein ruckzuck bei Ohren und Schwanz wieder im Stall gehabt hätte. Denkst du, nicht?«
Hermann verzog keine Miene.
»Mein Vater kann ganz andere Sachen. Mein Vater schreibt Bücher«, sagte Nanning, wobei er das Wort Bücher besonders betonte.
Jetzt sah Hermann erstaunt aus.
»Der auch? Auch für Kinder? Kann ich mal eins sehen?
Muss ich mal gucken, wenn er den Einspänner holt.«
»Wo das denn für?«
»Nach Nebel.
Mit'm Rad wird's viel schneller gehen.«
»Ja, aber er ist Rittmeister. Der braucht immer ein Pferd.« Dann machten sie sich daran, ihre Arbeit im Koben zu beenden, diesmal mit geschlossener Tür. Als sie damit fertig waren, den Stall verließen und zur Vorderseite ums Haus herumgingen, hatte Nannings Vater gerade, mit Macker an der Hand, das Haus verlassen. Nanning winkte Hermann heran. Die Luft war rein. Sie betraten das Haus und bogen sofort in die Dörnsk ab. Mit einer Hand an der heruntergedrückten Klinke, die andere am Türblatt, schloss Nanning so leise er konnte die Tür hinter sich. Als er sich umdrehte, stieß er mit Hermann zusammen, der wie erstarrt das letzte in der Reihe der Kapitänsbilder anschaute.
»Wie der einen anguckt, als wäre er echt.«
Nanning ging hinüber zur Bücherwand. Er wusste genau, wo die Bücher seines Vaters standen. Nanning zog eines der Bücher heraus und hielt es Hermann hin.
»Wilhelm Hagener«, las Hermann vor, »der baltische Schwur.« »Wovon ist das?«
»Ich glaub von Krieg.« Nanning ließ seine Finger über die Reihe Bücher wandern, aus der er das Buch gezogen hatte.
»Alles von ihm.«
Hermann zog ein weiteres Buch heraus. Vorne auf dem Buchdeckel sah man eine Bauernfamilie, die vor einem Traktor stand und mit ernsten Gesichtern in die Kamera guckte. Alle, die Eltern und die drei Kinder, waren hellblond mit blauen Augen. Über der Familie stand groß Wilhelm Hagener, der Bauer.
»Dein Vater kann nicht mal ein Schwein fangen, und denn schreibt er sowas?«
Nanning hatte sich schon gedacht, dass die Sache mit dem Schwein noch mal zur Sprache kommen würde.
»Weil er das studiert hat. Er ist Diplom-Landwirt.
Er betonte das Wort Diplom so, dass jedem, dachte er, eigentlich klar sein musste, dass man dann auch kein Schwein fangen können musste.
Studiert, aber kann kein Schwein fangen.
Hermann reichte Nanning das Buch, der es zurück an seinen Platz in der Bücherwand schob. Indes hatte Hermann ein weiteres rausgezogen. Wilhelm Hagener, Die Hageners, 500 Jahre Sippengeschichte. Unter dem Titel war eine prunkvolle Villa mit großem Eingangstor, gesäumt von zwei Säulen, abgebildet.
Mann, 500 Jahre Hageners, da sind die paar Jessens ja gar nix. Und denn so ein Haus, was willst du denn noch auf Amrum?
Nanning tippte auf die Hamburger Villa seines Opas.
Ist zerbombt.
Das hatte sein Vater am Tag zuvor bei Tisch erzählt. Über Nannings Opa hatte er dabei kein einziges Wort verloren, fiel Nanning erst jetzt auf.
Und was soll ich in so einem Haus, wenn ich da keinen kenn?
Er nahm Hermann das Buch aus der Hand und schob es zurück. Hermann zog ein weiteres aus der Reihe.
Biologischer Hochverrat,
las er mit gerunzelter Stirn vor.
Was soll das wohl sein?
Er gab Nanning das Buch.
Mann, was der alles schreibt! Und nix für uns.
Nanning drehte das Buch, sodass es aus seiner Sicht nicht mehr auf dem Kopf stand. In der Dämmerung, nachdem er seine häuslichen Pflichten erledigt hatte, kümmerte sich Nanning um die Bohnen. Er lockerte den Boden rundherum auf und rupfte Unkraut aus der umliegenden Erde. Er richtete sich auf und sah hinauf. Der Horizont wirkte, als hätte jemand gleichmäßig schwelende Glut darauf verteilt, deren Glimmen sich nun ganz langsam über die gesamte Himmelsdecke ausbreitete. Er nahm das Unkraut und brachte es rüber zu den Kaninchenställen. Als er gerade damit begonnen hatte, es durch die Löcher im Draht zu stecken, es auf die Kaninchen aufzuteilen, hörte er die tiefe Stimme des Vaters rufen. Schnell stopfte Nanning das Kraut wahllos in die Ställe und rannte zur Straße. Sein Vater lief neben dem Pferd her, das den Einspänner zog. Wahrscheinlich hatte er es vor dem Haus durchpariert, und nachdem er abgestiegen war, war es von neuem losgelaufen. Er stoppte es und drängte es rückwärts.
»Nanning«, rief er erneut.
Nanning lief hinüber.
»Halt das Pferd«,
sagte er und drückte Nanning grob die Zügel in die Hand.
»Die Pferde hier taugen nichts.«
Er sah wütend aus. Weshalb, traute sich Nanning nicht zu fragen. Er hätte auch keine Gelegenheit dazu gehabt, denn der Vater schulterte einen Sack und trug ihn ins Haus. Nanning kraulte dem Pferd über den langen Nasenrücken. Es sah ihn an.
»Hast gehört? Du taugst auch nichts. Ist ein Diplom-Landwirt. Hat er studiert. Aber er kann Säcke tragen. Hätte ich nicht gedacht. Nanning!«
Der Schreck durchfuhr Nanning so stark und plötzlich, dass sich seine Nackenmuskeln schmerzhaft zusammenzogen. Sein Vater stieg aufs Kutschbrett und riss ihm die Zügel weg.
»Ist keine Zeit für Träumer«,
sagte er, schnalzte mit der Zunge und sah sich nicht noch einmal um. Dann war er vor dem Dorfladen um die Kurve und außer Sicht. Nanning sah zum Himmel. Ein tiefes Blau hatte die Glut am Horizont gelöscht und sich über die Insel gelegt. Es war schon nach 8 und der Vater war noch immer nicht aufgestanden. Nanning hatte ihn in der Nacht nach Hause und in die Küche kommen hören, wo er sich noch etwas zu essen machte. Während er aß, schnaufte er, als wäre er aus der Puste. Das hatte Nanning sogar durch die geschlossene Kinderzimmertür und über das Fiepen von Mackers Nase gehört. Er war mit der Mutter im Garten und sie legten ein Betttuch zusammen. Jeder fasste ein Ende des Stoffs an, sie zogen es glatt, falteten es einmal. Dann kamen sie aufeinander zu. Die Mutter lächelte. Seit Nannings Vater wieder da war, lächelte sie öfter. Nanning übergab sein Ende des Betttuchs der Mutter, die es zusammenfaltete.
»Hands up!«
Ein Soldat kam mit vorgehaltenem Gewehr um die Hausecke. Ein Auge zugekniffen zielte er über Kimmer und Korn. Nannings Mutter ließ das Betttuch los und hob die Hände. Das Betttuch landete auf dem Boden, ihr zu Füßen. Der Schreck, den der plötzliche Anblick des britischen Soldaten und des Gewehrs ihm einjagte, löste in Nanning einen ungeahnten Fluchtinstinkt aus. Sein Körper schaltete von einer auf die andere Sekunde um,
wollte nur weg, so schnell es ging, egal wie. Er wirbelte herum und versuchte, sich durch den Rosenbusch zu drängen. Hinter ihm bellten weitere Stimmen Kommandos auf Englisch. Nanning drückte sich vorwärts, aber die starren, dornengespickten Ranken des Buschs machten ein Vorankommen unmöglich. Er drehte sich. Die Dornen ratschten ihm die nackten Arme und Beine auf. Ein leises Wimmern entfuhr ihm, aber er versuchte trotzdem weiterzukommen. Aus dem Busch heraus konnte er sehen, dass es drei Soldaten waren, die seine Mutter nun ins Haus führten. Aus dem Haus war das Schreien weiterer Soldaten zu hören. Wahrscheinlich schmissen sie gerade Nannings Vater aus dem Bett. Das Baby begann zu weinen. Nannings plötzlicher Drang zur Flucht hatte sich gelegt. Er wollte unbedingt seinen Eltern beistehen und strebte voran. Sofort stach es überall. Er versuchte, sich nach links zu drehen, nach rechts, zurück. Mit jeder Bewegung stachen nur noch mehr Dornen in seiner Haut. Andere verhakten sich in seiner Kleidung. Er hing fest. Nicht einmal den Kopf konnte er noch bewegen. Es war, als wäre der Rosenbusch ein Ungeheuer, das ihn verschlingen wollte, und die Dornen waren die Zähne. Weil ihm nichts anderes übrig blieb, lauschte Nanning. Der Tumult im Haus hatte sich offenbar gelegt. Nur das Baby weinte weiterhin. Darunter aber konnte Nanning noch Leute reden hören. Dann das Geräusch von Schritten. Und der Vater kam heraus. Er trug seine Rittmeisteruniform, von den polierten Schuhen bis zur perfekt gerade sitzenden Schirmmütze. Nannings Freude war sofort wieder dahin, als nur zwei Schritt hinter dem Vater ein britischer Soldat aus dem Haus trat, dann noch einer, der den Koffer des Vaters trug, und zwei weitere. Sie blieben stehen. Nanning traute sich nicht, auf sich aufmerksam zu machen. Vielleicht würden die Soldaten denken, sie wären in einen Hinterhalt geraten und würden einfach in den Busch hineinfeuern. Schließlich verließ ein Uniformierter mit Schirmmütze das Haus. Ein Offizier, schätzte Nanning. Er war ein paar Jahre älter als die Soldaten, das konnte man sehen. Genauso sah man aber auch, dass er jünger war als Nannings Vater. Der Offizier stellte sich dem Vater gegenüber, Auge in Auge. Dann salutierten sie voreinander und der Vater überreichte dem Mann Dolch und Pistole. Dieser gab sie an einen der Soldaten weiter und wies mit einer höflichen Geste zur Straße. Sobald sie um die Hausecke waren, kam die Mutter herausgelaufen. Auch sie eilte nach vorne, blieb jedoch an der Ecke stehen. Nanning hörte seinen Vater rufen: »Mach dir keine Sorgen, Liebe, und schick den Jungen aufs Gymnasium.« Ein Motor sprang an, und dann sah Nanning, wie einer der britischen Jeeps die Straße hinauffuhr. Sein Vater saß darin, umgeben von den Briten. »Unter allen Umständen«, hörte Nanning noch, »Gymnasium!« Die Mutter wankte, stützte sich mit einer Hand am Haus ab, als könnte sie jeden Moment in Ohnmacht fallen. »Mutter!« schrie Nanning so laut er konnte. Allein die Bewegung seines Mundes reichte aus, dass die Dornen, die in Wangen, Stirn, Nase und Hals stachen, ihm aufs Neue wehtaten. Vor Schmerz presste er die Augen zu, drückte Tränen aus den Augenwinkeln. Als er sie wieder öffnete, kam die erschrocken aussehende Mutter zum Busch gelaufen. »Oh Gott, beweg dich nicht!« Dann lief sie nach nebenan und kam kurz darauf in Begleitung Opa Arjans wieder, der eine große Gartenschere dabei hatte. Hinter ihnen sah Nanning Macker herausstürzen. Ihre Mutter hielt ihn zurück, während Opa Arjan steifen Schritts zu Nanning starkste. »Mann, der Jung im Rosenbusch, das ist ja direkt was für den Pastor seine Predigt«, sagte er und fing an, den Busch zu stutzen. »So, Jung, wenn das doll wehtut, muss was sagen.« Während Arjan sich zu Nanning vorarbeitete, ging die Mutter auf und ab. Sie war völlig aufgelöst, und es schien mit jeder weiteren Schleife, die sie drehte, nur noch schlimmer zu werden. Irgendwann konnte Nanning es nicht mehr mit ansehen, und er schloss, auch wegen der Schmerzen am ganzen Körper, die Augen. Das Letzte, was er sah, war die Stelle lockerer Erde, unmittelbar vor dem Rosenbusch, das Grab des Entenkükens. Erst als er Opa Arjans raue Hand spürte, die ihn aus dem Busch zog, öffnete er sie wieder. Seine Mutter nahm ihn in den Arm, ließ aber sofort wieder von ihm ab, als Nanning aufschrie. Sie musterte seinen Hals, seine Arme und Beine. Er folgte ihrem schockierten Blick. Überall in seiner Haut steckten die kleinen, dreieckigen, braunen Dornen. Gemeinsam führten sie Nanning in die Küche, wo er sich erst einmal ausziehen musste. Macker wurde ins Kinderzimmer gescheucht. Dann ging die Mutter die Pinzette holen und machte im Handstein ein Tuch zum Abtupfen nass. Macker blieb in der Kinderzimmertür stehen und beobachtete alles still. Nanning hatte nicht die Kraft, ihm zu sagen, er solle Land gewinnen. Als die Mutter mit der Pinzette aus der guten Stube wiederkam, hob Opa Arjan Nanning auf den Küchentisch. Die Mutter setzte sich vor ihn und fing an, die Dornen herauszuziehen. Zu Nannings Überraschung begann sie auf seiner Wange. Er hatte nicht einmal gemerkt, dass auch Dornen in seinem Gesicht stecken geblieben waren. Und dann überkam es ihn einfach. Es war ein stilles Weinen, das aber andauerte. Hat das wehgetan? Ist Vater ein Verbrecher? Die Frage holperte über Schluchze, als wären es Huckel auf einer Straße. »Oh Gott, Nanning!« Er sah, dass auch die Augen der Mutter sich wieder mit Tränen füllten. »Weil sie ihn abgeholt haben.« »Ja, der Feind. Aber da müssen wir tapfer bleiben.« Opa Arjan schnaufte im Hintergrund und wandte sich ab, um aus einem der Küchenfenster zu schauen. Es klopfte an der Haustür, und kurz darauf trat Dr. Schneider ein. Als er durch den Flur den nackten Nanning auf dem Küchentisch sah, ging er noch einmal raus und kam mit seiner Arzttasche wieder. Er sah übernächtigt aus. Auf Wangen und um den Mund sprossen graue Stoppeln. Zum ersten Mal überhaupt sah Nanning den Doktor unrasiert. »Guten Tag, Hille.« Dann ein Blick auf Nanning. »Nützliche Angewohnheit, immer die Tasche dabei.« Während er um die Mutter herumging, sagte er nickend, »Arjan.« »Doktor«, brummte Opa Arjan. Dann verabschiedete er sich knapp und ging. Dr. Schneider stellte die Tasche neben Nanning und holte ein Döschen heraus. Die Salbe daraus trug er auf die Stellen auf, in denen noch immer Dornen steckten. »Die Salbe lässt die Dornen rausquellen, musst sie dann einfach wegnehmen«, erklärte er Nanning mit abwesender Miene. Als er sich an die Mutter wandte, schwang große Dringlichkeit in seiner Stimme mit. »Ich bin sofort los, als ich davon gehört habe. Wilhelm ist in großer Gefahr. Gefängnis, vielleicht Hinrichtung. Ich brauche sofort eine Liste all der Juden, die Wilhelm vorm Zugriff der Behörden bewahrt hat.« Die letzten Tupfer gingen alle neben eine betroffene Stelle, weil der Doktor beim Sprechen die Mutter ansah. »Den Professor Schubert von der Uni Hamburg, den Psychiater, der ist jetzt Uni London, oder den Rostaler, den Hamburger Kaufmann. Ich glaube in New York. Zwei solche Zeugnisse von Juden sind so gut wie ein Freispruch.« Er trug die Salbe auf die letzte unbehandelte Stelle knapp über Nannings Knie auf und sagte, »Tut's noch weh?«
»Nee.«
»Na«, sagte der Doktor, »dann ab nach Hamburg.« Es platzte aus Nanning heraus. »Nein!« Er rutschte mit Schwung vom Tisch. »Mein Nanning, ich verstehe dich.« Er ging von Nanning auf ein Knie runter, sodass sie sich auf Augenhöhe befanden. »Aber wir Akademiker werden nie echte Insulaner.« Nanning wandte trotzig das Gesicht ab. Dr. Schneider sah zur Mutter auf. »Tut mir leid, Hille, aber Wilhelms Bücher zur Rassenhygiene müssen sofort verschwinden. Hast du einen Korb oder eine große Tasche?«
»Aus dem Stall, bitte«, sagte die Mutter zu Nanning und drückte ihre Finger leicht gegen seine Schulter, um ihn in Bewegung zu versetzen.
Dr. Schneider schraubte seine Salbe zu und steckte sie in die Arzttasche. Er und die Mutter gingen in die gute Stube.
Torben Kessler mit der vorletzten Folge aus dem Roman Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die Folge heute können Sie nachhören bei uns im Internet und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Internationale Strafverfolgungsbehörden melden den bisher größten Ermittlungserfolg gegen Cyberkriminalität. Weltweit wurden Server abgeschaltet, Domains gelöscht und kriminell erbeutetes Geld beschlagnahmt. Auch das Bundeskriminalamt war beteiligt. Aus Frankfurt, Conny Bechstedt.
10 Haftbefehle wurden erlassen, 4 Personen vorläufig festgenommen. Bei der Operation Endgame haben die Ermittler weltweit 100 Server und mehr als 1300 Domains beschlagnahmt. Bei verschiedenen Durchsuchungen wurden Millionenbeträge auf Konten gefunden, weiteres Vermögen in Form von Kryptowährungen sichergestellt. Insgesamt gehe es um rund 140 Millionen Euro. Es sei gelungen, 6 verschiedene Schadsoftwaregruppen vom Netz zu nehmen. Unter anderem ging es um die Vernichtung sogenannter Dropper, eine Art Türöffner. Damit hätten kriminelle Gruppierungen Computer infiziert, um dann weitere Schadsoftware einschmuggeln zu können. So seien Nutzernamen